in seiner Gänze hier abgedruckt, aber ihn untergliedert in vier kleine Abschnitte, die jeweils mit einem Absatz markiert sind. Und an diesen Abschnitten werde ich auch nachher an der Predigt entlang gehen. Aber lasst uns diesen Psalm noch gemeinsam lesen. Psalm 19, ein Psalm von David, vorzusingen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund, ohne Sprache und ohne Worte. Unüberhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Länder und ihre Rede bis ans Ende der Welt. Er hat der Sonne ein Himmelszelt gemacht und sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft dahin bis an das andere Ende. Nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Die Weisung des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Gesetz des Herrn ist zuverlässig und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel Feingold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, und wer sie hält, bekommt großen Lohn. Verirrungen, wer bemerkt sie? Verzeih mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, damit sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und von großer Sünde reinbleiben. Lass das Reden meines Mundes und die Gedanken meines Herzens Wohlgefallen finden vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Psalm 19, ein ganz besonderer Psalm. Es heißt dort, die Himmel erzählen, das Himmelsfirmament verkündet. David nimmt uns hier mit hinein, wenn wir die Himmel anschauen, dann schauen wir nicht einfach nur die Himmel an, sondern wir kriegen eine Verkündigung, eine Botschaft von den Himmeln. Und das ist ein ganz elementarer Unterschied. Wenn ich eine Wand anschaue, nicht so eine schöne, sondern eine ganz normale Wand, dann habe ich die Information, da steht eine Wand. Wenn ich ein Gemälde anschaue, dann kann ich es betrachten und kann hinter diesem Gemälde etwas sehen. Eine Geschichte, eine Idee, eine Kreativität, eine Schönheit kommt mir dort entgegen. Also was David uns zuerst sagt, wenn wir die Himmel anschauen, dann kriegen wir eine Botschaft für uns. Die ganzen Galaxien, die Sterne, das ist nicht einfach nur da, sondern es teilt uns etwas mit. Eine konkrete Aussage ist dort für uns mit. Und was ist die Aussage? Er sagt es ganz klar, die Himmel erzählen von der Herrlichkeit. Herrlichkeit ist ein ganz spannendes Wort. Herrlichkeit heißt übersetzt aus dem Hebräischen eigentlich Gewicht, Schwere. Und die Herrlichkeit von Gott, das meint alles, was so gewichtig ist. Das meint seine Intelligenz, Gottes Schönheit, Gottes Gnade, Gottes Liebe, Gottes Weisheit, Gottes Ordnungen, Gottes Klugheit, all das kriegen wir, sehen wir, wenn wir die Himmel anschauen. Das sagt uns hier der Psalmist. Also wir könnten sagen, wenn wir die Himmel anschauen und die Werke und die Sterne und die Ordnungen in den Galaxien, dann kriegen wir eine Botschaft mit von dem Charakter Gottes. Genau. Und das ist etwas ganz, ganz Spannendes, was uns hier gesagt wird. Plato hat mal gesagt, die Himmel oder die Natur ist ein Brief Gottes. Sie ist nicht einfach nur da, sondern sie teilt uns etwas mit, etwas Tieferes. Und nun ist es doch so, wenn wir ganz ehrlich mal die Himmel anschauen und uns einen schönen Sonnenuntergang anschauen oder einen Sonnenaufgang, dann sehen wir in unserer Natur nicht automatisch die Herrlichkeit Gottes dahinter, oder? Wir sagen dann, ein herrlicher Himmel. Aber selten sagen wir, ein herrlicher Gott. Denn selbst alles Licht der Milchstraße, oder, könnte uns nicht erleuchten, dass wir sehen, dahinter steckt auch ein genialer Schöpfer. Was es da braucht, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist schließt uns auf, dass hinter der Herrlichkeit eines Abendsrot die Herrlichkeit eines Gottes steht, oder? Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, das da hinter uns, also uns das einfach mitgibt. Und dann heißt es, ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund. Also die Herrlichkeit in der Schöpfung ist nicht etwas, was nur am Tag der Schöpfung da war. Wir müssen nicht bei der Schöpfung dabei gewesen sein, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen, sondern ein Tag hat es dem Nächsten gesagt und eine Nacht der Nächsten. Und der wieder und wieder und wieder. Und wenn wir heute einen Tag sehen, dann können wir die Herrlichkeit Gottes sehen, weil es ein Tag dem Nächsten verkündet hat und eine Nacht der Nächsten. Wir können jeden Tag die Herrlichkeit Gottes wieder entdecken. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, jeden Abend, wenn wir vielleicht spazieren gehen und die Sterne anschauen. Immer wenn wir von der Galaxie uns die mal betrachten, die Himmel anschauen, können wir sehen, da ist ein herrlicher Gott. Diese Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Vers 4. Ohne Sprache, ohne Worte. Wisst ihr was? Die Herrlichkeit, die Gott durch seine Schöpfung kommunizieren will, die soll nicht an unsere Ohren gehen, sondern die soll über unsere Augen direkt in unser Herz fallen. Das ist der Unterschied. Die Schöpfung zeigt uns die Herrlichkeit Gottes, indem wir sie anschauen und sie fällt in unser Herz hinein und soll unser Herz davon überzeugen, das ist Herrlichkeit, das ist fantastisch, was da für ein Gott dahinter steht. Das ist ein Gott der Ordnung, ein Gott der Macht, der Kraft, der Größe. All das soll durch Sehen direkt in unser Herz hineinfallen. Spurgeon hat mal gesagt, Sonne, Mond und Sterne sind Wanderprediger Gottes. Die wandern und ziehen ihre Bahnen und sie predigen immer das Gleiche. Ein herrlicher Gott steckt dort dahinter. Ein herrlicher Gott ist da. Jeden Tag aufs Neue bekommen wir das wieder gesagt. Ich denke, indem es auch heißt, ein Tag verkündet es dem anderen, sollen wir merken, wir stehen unter dem ganz starken Eindruck der Herrlichkeit Gottes. Wir könnten nicht sagen, in unserer Jugend habe ich einmal das gesehen und dort habe ich eine kleine Idee von der Herrlichkeit Gottes bekommen, sondern jeden Tag aufs Neue möchte Gott uns zeigen, siehst du, wie groß ich bin, wie herrlich ich bin. Das ist wie ein starker Eindruck, der unser ganzes Herz und unser ganzes Sein, unsere Seele so richtig erfassen soll, so richtig mitnehmen soll, sagen, oh, wow, was für ein Gott steckt da dahinter. Und wisst ihr, je älter ich werde, je mehr wird mir bewusst, all das, wie Gott die Himmel geschaffen haben, das kann doch kein Zufall sein. Ich glaube, das ist die größte Lüge, der wir aufsetzen, dass all das, die Ordnungen, die Präzision, die Schönheit, die Farben, dass das einfach nur Zufall ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann das einfach nicht mehr glauben. Ich kann das nicht glauben. Ich bin zutiefst überzeugt, dass dahinter ein Maler steht, ein Gott, der gute Ideen hat, der sich das ausgedacht hat. Das ist für mich dieser Eindruck der Herrlichkeit, der drückt für mich durch die Schöpfung immer wie mehr, mit jedem Jahr, wo ich älter werde, auf mein Herz, dass ich gar nicht dem entfliehen kann. Dann spricht David von der Sonne. Er hat der Sonne ein Zelt gemacht und diese Sonne geht heraus wie ein Bräutigam aus der Kammer und zieht wie ein Held seine Bahn. Und ich denke, damit will David uns nochmal sagen, schaut mal, diese Herrlichkeit, die ist nicht an einem Ende der Welt. Wir können nicht sagen, wir sehen die Herrlichkeit, wenn wir in der Schweiz leben und den Abendrot über den Alpen anschauen. Auch wenn ich in Afrika lebe und die Sonnenuntergänge in der Savannesee, auch dort ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit zieht aus wie die Sonne über den ganzen Globus. Jeder Mensch auf dieser Welt kann, wenn er will, die Herrlichkeit in der Schöpfung im Himmel von Gott sehen. Da bin ich überzeugt davon. Er sagt dann, niemand bleibt vor ihrer Glut verborgen. Diese Herrlichkeit, was es zeigt, das ist jedem Menschen eigentlich, ja, es wird jedem Menschen verkündet. Das ist ein starker Eindruck, der einfach in uns hineinkommt. Sie bedeckt die ganze Erde. Und das Ziel von Gott mit der Schöpfung ist, dass er uns seine Herrlichkeit bewusst machen will. Haben wir uns das mal überlegt? Wisst ihr, die Schöpfung, die hätte gar nicht so schön sein müssen. Schöpfung hätte viel zweckmäßiger sein können. Die Schönheit, die Kreativität, die vielen Farben, die schiere Größe, das wäre nicht nötig gewesen. Gott möchte damit etwas zeigen. Und nun fragt sich doch, könnten wir eine Frage stellen an dem ersten Abschnitt an David? Warum all das? Ist uns denn die Herrlichkeit zu wenig bewusst? Warum malst du uns in diesen Versen die Herrlichkeit so vor Augen? Warum möchtest du uns wieder aufwecken, die Herrlichkeit Gottes in seiner Schöpfung zu sehen? Warum, David? Was macht David mit uns? Ist uns diese Herrlichkeit eigentlich zu wenig bewusst? Und die Antwort folgt ganz prompt und total abrupt, so wie wir es gar nicht erwarten. Ab Vers 8. Plötzlich sagt David, die Weisungen des Herrn sind vollkommen. Ein Bruch, den man fast nicht verstehen kann. Gerade schwärmt er von den Himmeln, der Herrlichkeit Gottes, die dahinter stehen muss. Und nun sagt er, deine Weisungen sind vollkommen. Deine Worte sind vollkommen. Deine Gesetze sind vollkommen. Wisst ihr, was David da plötzlich einfällt? Wie als ob ihm ein Groschen fällt. Wenn hinter dieser Schöpfung ein herrlicher Gott steht, dann muss ja auch sein Wort herrlich sein, oder nicht? Das, was Gott spricht in der Bibel, kommt aus dem gleichen Geist, von der gleichen Genialität. Das ist derselbe Gott, der mit seinem Finger das Firmament gemacht hat, hat auch mit seinem Finger die 10 Gebote geschrieben. Die gleiche Hand, die die Schöpfung gemacht hat, die wir herrlich preisen, diese gleiche Herrlichkeit muss ja auch im Worte Gottes stecken. Das ist ein Groschen, dem David ganz plötzlich fällt. Und wisst ihr was? Das ist auch ein Groschen, der uns fallen sollte, bin ich ganz überzeugt. Wie oft stehen wir bei einer Wanderung da und sagen, ach, wie herrlich ist diese Schöpfung. Wie herrlich die Sonne. Wie herrlich die Natur. Wie herrlich der Gebirgsbach. Wie herrlich die Himmel. Aber wer es von uns schlägt das Wort Gottes auf und sagt, wie herrlich ist das Wort Gottes? Machen wir nicht, oder? Mal ganz ehrlich, das machen wir nicht. Und genau das adressiert David. Er sagt, schaut her, wenn ihr den herrlichen Gott preist aufgrund der Schöpfung, der gleiche Gott hat auch Worte geschrieben, die sind auch herrlich. Und jetzt kommt David in einem zweiten Abschnitt, die Herrlichkeit von Gottes Wort. Nun wird ihm bewusst, wenn das so ist, dann ist das Wort von Gott vollkommen, absolut vollkommen. Also er sagt, das ist ohne Fehler. Wir haben hier etwas, das ist wie die Schöpfung perfekt gemacht, intelligent, aufeinander abgestimmt, weise, kraftvoll, all das. Dieses Wort ist vollkommen. Und wisst ihr, mit so einem vollkommenen Wort können wir unser Leben beleuchten. Ich war mal in Kenia auf einem Baueinsatz und dann haben wir Wände gebaut und die waren objektiv schief. Und wir hatten eine Latte, die war gerade. Dann haben wir die Latte angehalten und gesehen, die Wand war schief. Und dann kam einer von dem Einheimischen her und hatte so einen krummen Stock und dann hat er den angehalten und hat gesagt, ha, passt doch, die Wand ist doch gerade. Und das ist mir etwas bewusst geworden. Wisst ihr, unser Leben zu überprüfen, das können wir nur an einem vollkommenen Maßstab. Wenn wir etwas Schiefes anlegen, dann können wir keine Korrektur finden. Und David wird bewusst, das Wort Gottes ist vollkommen, ist eine gerade Latte. Wow, ich habe etwas in meinem Leben, wo ich mein Leben beurteilen kann, messen kann, schauen, ob es gerade ist oder ob es schief ist. Und nun geht es weiter. Nun sagt er, dieses Wort erquickt ja auch die Seele. Erquickt die Seele. Und das Erquicken, das hebräische Wort dahinter, ist eigentlich Schuf. Und das meint etwas wieder zurechtbringen, etwas wieder in Ordnung bringen. Er sagt, dieses Wort, das erquickt doch meine Seele. Dieses Wort kann mein Leben wieder zurechtbringen. Wenn dieses Wort vom herrlichen Gott ist, dann hat dieses Wort doch Kraft, mein Leben wieder in eine gerade Bahn zu bringen, wieder in Ordnung zu bringen, umzugestalten. Er geht weiter und sagt, wenn das so ist, dann ist dieses Wort zuverlässig. Wisst ihr, die Himmel, das ist ja zuverlässig. Wir stehen nicht am Morgen auf und dann geht die Sonne mal um 11 Uhr auf und mal um 6 Uhr. Und dann mal eine Woche gar nicht und da herrscht kein Chaos. Gott weckt uns jeden Morgen und bringt uns jeden Abend ins Bett. Da ist eine Zuverlässigkeit in der Schöpfung. Und vom gleichen Gott gibt es ein Wort. Natürlich ist dieses Wort genauso zuverlässig. Oft verlassen wir uns ja auf Weltanschauungen. Aber wenn wir in die Geschichte schauen, welche Weltanschauung hat denn schon so Bestand gehabt? Die ist da mal gekommen und da wieder gegangen. Dann kam dort was Neues und ist wieder gegangen. Dann hat man was Altes aufgewärmt und es ist auch wieder vergangen. Aber Millionen von Christen haben erfahren, das Wort Gottes ist zuverlässig. Da kann man sich drauf verlassen. Wie wir uns verlassen können auf die Ordnung in der Schöpfung. Und dann heißt es dort, sieh, das Wort, die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich etwas Richtiges tue, dann bin ich danach fröhlich. Das Richtige tun ist nicht einfach, aber das Richtige getan zu haben, macht fröhlich, oder? Treu sein ist schwierig. Treu gewesen zu sein, macht glücklich. Nicht zu lügen ist schwierig. Nicht gelogen zu haben, macht glücklich. Wisst ihr, ich bin überzeugt, dass wir ein ganz gutes Sensorium dafür haben, was das Gute ist. Und wenn wir es geschafft haben zu tun, kommt eine Freude. Ich kenne niemanden, der das Richtige getan hat. Es wird ihm bewusst, es war das Richtige und danach sagt er, ja, aber eigentlich hat es sich nicht gut angefühlt. Und das wird David hier so bewusst, oder? Er sagt, das Wort, die Befehle des Herrn sind richtig. Und sie erfreuen das Herz, wenn wir das Richtige getan haben. Das ist was Gutes. Es macht uns glücklich. Das wird David so bewusst. Und dann sagt er, die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Das für lauter könnte man auch sagen, sie sind klar und erleuchten die Augen. David ist sich einer Sache sehr bewusst. Sein Blick auf die Welt, auf andere Menschen, auf sich selbst und auf Gott ist nicht unbedingt immer so ganz klar. Man könnte sagen, ich glaube, David war sich bewusst, dass wir alle gewisse Brillen aufhaben oder einen geistlichen grauen Star haben. So Brillen, die zum Beispiel heißen, ich komme zuerst Brille oder die ich habe immer recht Brille oder die, es gibt diverse Brillen, die wir immer aufhaben. Und David sagt hier, dein Wort ist klar und erleuchtet meine Augen. Wenn ich das Wort Gottes lese, wisst ihr, dann kriege ich immer wieder eine andere Perspektive. Dann kriege ich zum Beispiel eine Perspektive, dass ich mit mir sehr geduldig bin, aber mit meinen Kindern oft sehr ungeduldig bin. Und das Wort Gottes gibt mir eine andere Perspektive. Das nimmt mir meine falschen Brillen ab. Die ich komme zuerst Brille, legt sie mir ab und ich kann mir eine andere Brille aufsetzen, wo Gott mir zeigt, schau mal, was ist das Entscheidende im Leben? Vielleicht kommt deine Frau in diesem Punkt zuerst oder deine Kinder kommen in diesem Punkt zuerst oder die Gemeinde sollte dort zuerst kommen, aber nicht du, Sebastian. Dieses Wort erleuchtet, macht klar unsere Augen. Es wird David hier so bewusst. Und er bricht in Vers 11 wie so in einen Freudenschrei aus. Er sagt, wenn das so ist, oh Gott, dein Wort ist wie Gold, besser wie Feingold. Es ist so süß wie Honig, nein, wie Honigseim. Er kommt in ein Lob hinein von diesem Worte Gottes und sagt, Das ist ja Wahnsinn, was dieses Wort alles kann. Es ist gerecht, es erleuchtet, es quickt die Seele, es erquickt die Seele, es schafft Umkehr, es zeigt mir, was im Leben gerade ist. Er ist ganz begeistert von diesem Wort. Und dann kommt er in Vers 12 jetzt dazu, was er merkt, was bedeutet denn diese Herrlichkeit des Wortes Gottes für sein Leben? Ganz plötzlich fällt es ihm auf. Da sagt er, dein Knecht wird durch dieses Wort gewarnt. Er bekommt, wenn er es hält, großen Lohn und Verirrungen, auf denen ich bin, die werden plötzlich aufgedeckt. Und wisst ihr, das ganz Entscheidende ist eigentlich, wie es losgeht. Dein Knecht wird durch sie gewarnt. Das Wort kann noch so herrlich sein, noch so groß sein, da kann noch so ein großer Gott dahinter stehen. Wenn ich mich nicht zum Knecht mache in Bezug zu Gottes Wort, dann hat es eigentlich keine Wirkung in meinem Leben. David war ein König, aber er wusste ganz genau, mit dem König im Himmel, da stelle ich mich unter ihn. Was er sagt, ist Befehl für mich. Was er sagt, möchte ich halten. Seine Weisheit ist größer als meine Weisheit. Seine Worte sind schlauer als meine Worte. Er hat Gedanken, die besser sind, weiser sind, gerechter sind, als es meine Gedanken sind. Er fängt an mit dem Dein Knecht. Das ist wichtig, oder? Dieses Wort kann so herrlich sein und der Gott kann so herrlich sein, wenn ich einfach sage, schön Gott, aber meine Worte, meine Gedanken, meine Ideen, die sind frei auch gleichwertig. Dann bringt das alles nichts. Aber er sagt, ich bin dein Knecht. Und dann passieren drei Dinge. Der Knecht wird durch sie gewarnt. Und das ist ja ein Wort, das heute gar nicht mehr so positiv klingt. Okay? Aber wisst ihr, eigentlich, David sieht das als was sehr Positives an. Eine Warnung ist ja etwas, das wir bekommen, um nicht Schiffbruch zu erleiden, oder? Dass nicht etwas Schlimmes passiert. Ich warne meine Kinder und sage, geh nicht da über die Straße, denn das ist gefährlich. Und David versteht plötzlich dieses Wort. Das warnt mich ja. Wie schön. Wisst ihr, wenn wir ein Wort haben von Gott, das uns warnt, gewisse Wege zu gehen, ist das ein Segen. Das ist ein Segen. Er sagt, wer es hält, bekommt großen Lohn. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt eine theologische Wahrheit, die immer wieder aus meiner Sicht völlig uns aus den Gedanken entschwindet, aber die total präsent ist in der Verkündigung von Jesus und im Neuen Testament. Und das ist das Belohnungsgericht. Wir werden im Himmel als Christen mal für unsere Taten belohnt, unterschiedlich. Das sagt Jesus. Das sagt Jesus. Wer sein Wort hält als Christ, kriegt einen anderen Lohn von Gott als jemand, der es konstant nicht will und einfach nicht macht. Es liegt ein Lohn auf dem Worte Gottes. Das ist David total bewusst und das ist auch im Neuen Testament, finden wir das immer wieder. Und dann sagt er als drittes, es rettet aus Verwirrung. Verwirrungen, wer bemerkt sie? Jetzt wird ihm plötzlich klar, ich kann mich ja total verirren und ich merke es nicht mal. Und das ist etwas, das geht mir doch auch so. Schau mal, wenn man sich verläuft, dann merkt man das in der Regel erst, wenn man am falschen Ort angekommen ist. Ein Irrweg kann ein sehr schöner Weg sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man kann den falschen Weg laufen und am Weg sieht man es nicht. Man merkt es, wenn man falsch angekommen ist. Ganz andersrum ist es oft so, wenn ich wandern gehe, dann laufe ich einen Weg und der ist schwer und sieht komisch aus und dann frage ich meine Frau, lass uns mal gucken, sind wir sicher auf dem richtigen Weg? Und dann sagt sie, ja, der stimmt, der Weg, das zeigt es an, der ist richtig. Wir können anhand vom Weg nicht sagen, ist es ein Irrweg oder ist es der richtige Weg. Ein Irrweg kann ganz schön sein. Und ein richtiger Weg kann schwer sein. Und deswegen brauchen wir jemanden, der uns vor Verwirrungen bewahrt, der uns auf diesem Weg schon sagt, hey, das ist ein falscher Weg. Und David realisiert das und sagt, es ist ja in meinem Alltag unglaublich. Wenn dieses Wort so herrlich ist, dann habe ich drei gute Dinge. Ich kriege Lohn, ich werde vor Verwirrungen bewahrt und Ich werde gewarnt, falls ich den falschen Weg gehe. Ihm wird bewusst, boah, das ist ja genial, was ich hier habe mit diesem Wort. Und dann kommt er ganz plötzlich ab Vers 13, 14 in ein Gebet. Das ist ganz spannend. Jetzt verfällt er in die direkte Anrede zu Gott. Jetzt spricht er nicht mehr über die Sache, sondern er fängt an, mit Gott direkt zu reden. Jetzt sagt er plötzlich, verzeih mir die verborgenen Sünden. Jetzt wird David bewusst, oh, dieses Wort ist ja genial, aber es hat noch nicht überall in meinem Leben hineingeleuchtet. Ganz viel habe ich ja noch gar nicht verstanden. Verzeih es mir, Gott. Wenn da was ist, verzeih es mir. Ich bin überzeugt davon, dass da etwas nicht gut ist. Herr, vergib mir das einfach. Das sagt er einfach so gut. Und dann sagt er, jetzt bewahre deinen Knecht vor den Stolzen, damit sie nicht über mich herrschen. Nun wird ihm total klar, ich als Mensch bin immer wieder anfällig davon, nicht mich vom Worte Gottes leiten zu lassen, sondern von anderen Meinungen, von stolzen Menschen, von Ideologien, von irgendwelchen Sachen, die ich einfach höre. David ist sich bewusst, das möchte ich, das Wort ist herrlich, dem möchte ich nachfolgen, aber er weiß genau, da gibt es einen Zug in seinem Herzen, Menschen, seine eigenen Wünsche, die ziehen ihn davon weg. Und dann sagt er, Herr, bewahre mich davor. Ich möchte deinem Wort folgen. Bewahre mich davor, anderen Dingen nachzulaufen. Bewahre mich davor. Wie gut, was David hier macht, oder? Er realisiert ein Problem und er sagt direkt Gott, oh, jetzt musst du mir aber auch helfen, diesen Weg zu gehen. So werde ich ohne Tadel sein und von großen Sünden reinbleiben. David ist sich total bewusst, wenn ich das jetzt mache, sündigen werde ich ja immer noch, oder? Aber vor großen Verirrungen, da kann mich das jetzt bewahren. Ich werde in meinem Leben, wenn ich auf dein Wort traue, nicht Schiffbruch erleiden. Ich werde nicht in die total falsche Richtung laufen. Ich werde nicht aufwachen mit 60 und muss sagen, ich habe mein Leben total in eine falsche Richtung gelebt. Vor dem wirst du mich bewahren. Und das ist gut. Und David weiß natürlich, werde ich noch andere Sünden machen, immer wieder, das ist logisch, aber die großen Fehler in meinem Leben, die, vor denen bewahrst du mich. Wisst ihr, das ist ganz übel. Wenn ich mit manchen Leuten unterwegs bin, es ist extrem hart, wenn man im Alter sagen muss, ich habe mein Leben in die falsche Richtung gelenkt. Ich glaube, es gibt nichts Grausameres, was man sich sagen muss, wenn man alt ist. Ich denke an eine Frau, die hat das gesagt. Sie hat gesagt, Sebastian, ich habe alles falsch gemacht. Wenn man sowas sagen muss mit 70, das ist hart, oder? Und David sagt, davor, wenn ich mich jetzt schon an dein Wort halte, davor wirst du mich bewahren. Danke Gott. Ich werde deswegen nicht sündlos sein, aber das wird mir nicht passieren. Und dann sagt er, lass das Reden meines Mundes und die Gedanken meines Herzens dir wohlgefällig sein. Wisst ihr, was David hier sagt? Er sagt, oh, nimm alles von mir. Ich möchte rundum mit meinem Denken und meinem Reden ganz dir folgen, deinem herrlichen Wort. Er sagt hier nicht, hilf mir nun von Zeit zu Zeit, ab und zu dein Wort mehr in Betracht zu ziehen, sondern er sagt, oh Herr, das Reden meines Mundes, das Denken meines Herzens, nimm mich ganz. Ich möchte mein ganzes Leben, all mein Denken, all mein Fühlen, all meine Orientierung, ich möchte es dir anbefehlen. Führ du mich auf diesem Weg. Das ist totale Hingabe. Das ist ganzes Commitment. Das ist ein ganzes Sein. Wirft er nun Gott hin und sagt, nimm all das, all dem möchte ich nun deinem Wort folgen. Und dann sagt er zwei so schöne Dinge, mit denen der Psalm endet. Herr, mein Fels und mein Erlöser, mein Fels und mein Erlöser. Mit dem Fels, was meint er? Er weiß, ich werde Dinge falsch tun. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde immer wieder abweichen. Aber er weiß, Gott ist ein Fels. Kein Schmetterling, der durch sein Leben flattert und dann wieder weg ist. Gott ist der Fels, der bleibt bei mir. Da kann ich stehen. Das ist eine Gnade, die bleibt. Die Bereitschaft, dem David uns zu vergeben, steht. Du bist mein Fels, Herr, auf diesem Weg. Und du bist mein Erlöser. David weiß genau, es wird immer wieder schwierig, das zu tun. Aber da ist jemand, der mir immer wieder vergibt. Der Herr ist mein Erlöser. Ich kann 1000-mal fallen. 1000-mal wird mir der Herr vergeben. Es ist so schön, was David hier sagt. Ich möchte zum Schluss kommen. Die Schöpfung zeigt uns die Herrlichkeit Gottes. Die Schöpfung hat, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, ist nicht Selbstzweck. Gott hat nicht die Sterne am Abend so schön geschaffen, dass wir dort nur sitzen und sagen, ach, wie schön sind die Sterne. Das reicht nicht. Gott will dadurch zeigen, dass wir sehen, hinter all dem steckt ein herrlicher Gott. Das will er. Und dann will er uns zeigen, dass wenn hinter dem ein herrlicher Gott steckt, dass ja auch die Worte, die er uns gegeben hat, auch herrlich sind. Die Worte Gottes sind der Gebirgsbach für unsere Seele, ist das Bergmassiv für unseren Geist, an dem wir uns orientieren können. Das ist das Vogelgezwitscher, das ist die Orientierung. David wird das total klar. Er sagt, wenn dieser Gott hinter der Schöpfung herrlich ist, dann auch seine Worte. Oh, was bedeutet das für mein Leben? Das ist das, was Gott möchte, was Gott David hier gegeben hat. Genau. Und ich bin überzeugt, dass David hat das nicht als ein Mann gesagt, wisst ihr, so ein naiver junger Mann, keine Ahnung, 15 oder so, und der das einfach mal so sagt, oh, deine Worte sind herrlich und wenn ich dem nachfolge, kommt alles gut. Das hat David gesagt, das ist ein älterer Mann, der viel Leid erlebt hat, der hat es erfahren. David gibt uns hier nicht eine Utopie von etwas, wie es vielleicht sein wird, sondern er berichtet uns von Erfahrung in seinem Leben. So ist es. Das habe ich erlebt. Das möchte ich euch weitergeben. Das ist das, was David hier uns sagen möchte. Damit möchte ich auch zum Schluss kommen, der Predigt vom Psalm 19. Nehmt mit, Gott ist herrlich. In seiner Schöpfung, seine Schöpfung zeigt seine Herrlichkeit und das gilt explizit, eben nicht nur für die Schöpfung. Wir sollen uns nicht nur erholen in der Schöpfung, wir sollen in der Schöpfung Herrlichkeit erkennen und vor allem erkennen, diese Herrlichkeit steckt auch in seinem Wort. Was kann uns dieses Wort Gutes geben? Das ist eine Aufforderung, glaube ich, uns wieder ganz neu mit einer neuen Orientierung, in einem neuen Bewusstsein, im neuen Fokus, so wie David, dem Worte Gottes zuzuwenden. Ich möchte noch beten zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du so die Schöpfung herrlich gemacht hast. Aber Herr, ich möchte auch bekennen, dass wir in dieser Schöpfung einfach nur noch Schöpfung sehen und es verpassen, deine Herrlichkeit dahinter zu entdecken. Und dass wir vor allem verpassen, auch zu erkennen, dass nicht nur du Dinge herrlich geschaffen hast, sondern dass dein Wort herrlich ist und sich konkret in meinem Leben mit Herrlichkeit, mit Weisheit, mit Liebe, mit Bewahrung, mit guten Wegen, mit Korrektur, mit all diesen Dingen auswirken möchte. Vater, schenk uns, schenk mir einfach wieder ein neues Bewusstsein für dein Wort, was du uns da eigentlich gegeben hast. Wie mächtig, wie herrlich dein Wort ist, Herr Jesus. Das ist mein Gebet und mein Wunsch für uns persönlich und für die Gemeinde in Olten und auch die Gemeinde hier. Lass uns erkennen, wie herrlich dein Wort ist. Amen.